Ja, hallo und herzlich willkommen zu New Care New Leadership, dem Podcast für Führungskräfte aus der stationären Altenhilfe. Mein Name ist Olga-Sophie Enonat und ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim. Und mein wunderbarer Co-Host ist heute wieder mit dabei, der Stefan Graue, Geschäftsführer der Diakonie Vorwinkel aus Wuppertal. Hallo Stefan.
Hallo Olga, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast mitgebracht, und zwar ist das Isabel Halletz. Und Isabel ist Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband Pflege, kurz AGVP aus Berlin. Hallo Isabel, herzlich willkommen.
Hallo in die Runde, liebe Olga, lieber Stefan. Ich freue mich auf unseren Austausch und danke schon mal für die Einladung.
Gerne.
Danke, dass du da bist. Wir haben schon ein bisschen gescherzt hier vor der Aufnahme, dass es heute eine kleine Beep Show wird, eine kleine Piep-Folge. Und zwar wollen wir heute sprechen über das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, abgekürzt BEEP. Und ich sag immer Beep, für mich ist das so gesetzt, diese Abkürzung. Und außerdem auch über die Bund-Länder-Arbeitsgruppe und die Ergebnisse, die da präsentiert wurden. Isabel, du bist ja da mit dem AGVP auch wirklich immer ja sehr involviert. Ihr gebt Stellungnahmen raus und schaut euch das immer ganz genau an, analysiert immer sehr genau, was bedeutet das eigentlich für die stationäre Altenhilfe. Und Stefan, du musstest dann alles irgendwie in der Praxis umsetzen und schaukeln.
Genau, ich bin der Ausführungsonkel dann, einer von vielen.
Genau, als Ausführungsonkel vielleicht, Stefan. Was hat das jetzt überhaupt direkt für einen Impact auf euch? Also ist das überhaupt etwas, was du unmittelbar spürst? Oder ja, schaust du dir das alles an und denkst so abwarten und Tee trinken?
Ich biep das gerne weg. Nee, Spaß am Rande. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, wie liest man es denn jetzt? Ich finde gut, dass wir uns darauf einigen, dass wir einfach jetzt Beep sagen. Das finde ich schön. Das hinter, wenn man es dann ausformuliert, das hast du schon getan, ist da so ein bisschen sperriger Begriff. Und ich habe mir dann als erstes die Frage gestellt, ob das jetzt was mit sich bringt. Ne? Also ich verstehe es so, Isabel, du hakst dann danach einfach gerne ein, dass das BEEP jetzt ein Versuch ist, ein politischer Versuch, Pflegefachpersonen zu stärken, Bürokratie zu reduzieren und die Versorgung effizienter zu machen. So möchte ich es jetzt erstmal im Kern verstehen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Olga, nee, also ich lese es dann aufmerksam, bin aber dann auch erstmal durchaus zurückhaltend und guck an, was für Positionspapiere so kommen und wo deutlich, sag ich mal, tiefer in der Materie sich befindende Leute sich damit auseinandersetzen und dann vielleicht nochmal was rausbringen, was ich mir dann durchlesen kann. So ist immer meine Herangehensweise. Isabel, was ist es denn jetzt?
Ja, also es ist schon eine gute Zusammenfassung, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein sperriger Name. Und man muss sagen, so im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens jetzt im letzten Jahr kamen dann doch noch einige, ich sag mal, fachfremde Sachen da rein. Wir waren ja dann auch bei der Anhörung im Bundestag geladen. Und da hat man schon sehr gemerkt, dass ja, verschiedene Punkte in diesem Gesetz dann doch schon ganz schön für Aufruhr gesorgt haben. Zum Beispiel eben, dass künftig auch dieses sogenannte stambulante Modell ja gesetzlich in einen Rahmen gegossen wird. Natürlich nicht nur stambulant an sich, aber es ist ja quasi so ein Vorreiterprojekt gewesen, um überhaupt solche ja innovativen Versorgungsformen überhaupt in den Markt bringen zu können. Und zwar eben nicht immer nur als Modellprojekt, sondern dann tatsächlich in die Regelversorgung, was wir an sich auch definitiv unterstützen. Weil wenn der Markt schon selber Angebote entwickelt, die auf der einen Seite ja schon erprobt sind, passgenau auch für und individuell, gerade auch für Pflegebedürftige, warum soll das dann eben nicht die Zukunft auch der pflegerischen Versorgung werden? Also das war etwas, was wir auch stark unterstützt haben. Denn ich glaube, nur so lässt sich auch die Pflege in der Zukunft gestalten, indem man quasi auch die Unternehmen dabei unterstützt, selber innovativ zu sein und eben nicht nur, ich sag mal, mit so ersten Fördergeldern in so Entwicklungsmöglichkeiten wie Modellprojekten abzuspeisen, sondern ihnen dann eben auch den weiteren Weg zu ermöglichen, das auch regelhaft betreiben zu können, weil letztendlich sind es ja, Stefan, mit Sicherheit auch viele Geldleistungen, die ihr da regelmäßig investiert. Pflege kostet mittlerweile viel. Und Pflege muss sich, glaube ich, auch ein Stück weit neu definieren. Deswegen bin ich gespannt, wie dann eben diese Kompetenzerweiterung der Pflegefachkräfte insbesondere auch ins Fliegen kommt, ins Tun kommt, in die Umsetzung. Denn ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo viele Pflegekräfte einfach auch drauf gewartet haben, gerade weil sie ja mindestens dreijährig ausgebildet sind, weil sie mittlerweile auch sehen, dass Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen, dann auch nochmal ja ganz andere Kompetenzen eigentlich in ihren Heimatländern bereits haben, nämlich mehr auch im medizinischen Bereich. Und das finde ich eigentlich persönlich ja so ein großer Meilenstein, wo ich auch glaube, dass das die Pflege gerade auch im alten Pflegebereich nochmal ja ein Stück weit revolutionieren wird, weil es einfach auch mehr Verantwortung den Pflegekräften übergeben wird.
Aber Isabel, du hast gerade gesagt, die Pflegekräfte haben darauf gewartet. Ist das wirklich so? Also es wird ja auch als Transformationsgesetz bezeichnet und ich finde, das hört sich auch erstmal immer sehr gut an. Wie ist es denn aber in den Einrichtungen vor Ort? Also möchte wirklich jede examinierte Fachkraft tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen? Wie erlebst du das so, Stefan? Oder ist das für die überhaupt noch gar kein Thema? Also ist das was du da wirklich jetzt reinbringen musst, Schritt für Schritt?
Vielleicht darf ich das einmal in der Mitte aufteilen, denn ich habe noch was aus meiner Wahrnehmung aus den sozialen Medien, das ich gleich gerne mal kurz ansprechen würde, aber vielleicht einmal kurz zu uns. Ich glaube, dass wir, wie soll ich sagen, relativ fruchtbaren Boden für so ein Vorhaben, für so eine Idee bieten, weil wir schon lange, also auch vor meiner Zeit hier, ist immer danach geschaut worden, wo kann man sich dann in Rollen hinein entwickeln und wo muss man eben sich nicht nur in starren Korsetten fortbewegen, guckt man, dass seine Pflichtfortbildung irgendwie auf die Kette kriegt, sondern wo kann man wirklich die Stärken nutzen und Schwächen berücksichtigen und Synergien sinnvoll in einem Team aufstellen. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge, auch wenn das so eintrifft, wie du sagst, Isabel, und man da so unterstützt werden soll, wie du sagst, dann wäre ich da ein totaler Fan von. Dann klingt das für mich eher auch, so habe ich dich verstanden, Isabel, nicht wie so ein, keine Ahnung, Reformetikett auf alte Probleme, sondern wirklich dann als revolutionär, hast du eben gesagt. Das gefällt mir dann besonders gut. Da hoffe ich drauf. Das andere ist, ich habe, und vielleicht können wir da zumindest kurz drauf eingehen, unter einem Beitrag in den sozialen Medien, wo gut erklärt wurde, was ist das BEEP, was ist der Sinn und Zweck dahinter und wie kann das in der Praxis konkret aussehen, dann relativ viele Kommentare von Pflegekräften. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob das Fachkräfte, Hilfskräfte, whatever waren. Und ich habe da so durchgescrollt und das waren über 100 Kommentare. Und die meisten davon hatten so einen Anklang von, ach, das sollen wir jetzt auch noch alles zusätzlich machen. Und da ist, glaube ich, da sollten wir aufpassen, dass wir da nicht bleiben bei dieser Idee davon, von BEEP.
Ja, darf ich da gleich mal mit einhängen, weil das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also das ist ja etwas, ich glaube, was die Pflegebranche, gerade in der Altenpflege, schon lange prägt, dass man immer wieder neue Aufgaben verabschiedet, neue Tätigkeiten, die dann eben hinzukommen zu den eh schon belasteten oder sehr umfangreichen Tagesabläufen in der Pflege. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ja auch mit dieser Kompetenzerweiterung einhergeht, dass man für diese einzelnen Qualifikationsbereiche auch tatsächlich die Tätigkeiten definiert und den Fachkräften, sage ich mal, auch Aufgaben wegnimmt, aber sie von Aufgaben entlastet, die eben auch die niedrig qualifizierten oder eben Pflegeassistenten machen dürfen, weil genau solche Definitionen haben wir eigentlich bisher nicht. Bisher ist ja wirklich so, dass die Fachkräfte gefühlt auch alles machen müssen und das eben oft auch im Alltag. Ihr seid da mit Sicherheit so ein bisschen auch Vorreiter vielleicht in dem Bereich, dass ihr da schon auch schaut, wer kann was und was kann man eben auch an Hilfskräfte oder an Assistenzkräfte delegieren, weil dadurch wären ja zusätzlich auch freie Kapazitäten ermöglicht bei den Fachkräften. Und ich glaube, es ist gerade in der Weiterentwicklung auch des Pflegeberufes sinnvoll, das nochmal ein Stück weit abzuheben, eben von den Assistenzkräften, weil wir haben ja jetzt auch im nächsten Jahr dann die bundeseinheitliche Pflegeassistenzausbildung, die eben auch nach der Generalistik entsprechend ja konzipiert wurde und dann umgesetzt werden soll. Und da gibt es natürlich auch Befürchtungen, dass die Fachkräfte sagen, ja Mensch, wie heb ich mich denn dann eigentlich noch ab? Ne, wo ist denn da jetzt noch der Unterschied? Und ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Schritt, da zu gehen, zu sagen, dass eben auch eine Pflegebegutachtung möglich werden kann, also eine Wiederbegutachtung, ja, unter den Aspekten, wo jetzt der medizinische Dienst natürlich schaut. Und das sind natürlich Tätigkeiten, wo man sagt, die müssen auch vergütungsrelevant sein. Also es kann eben nicht sein, dass es heißt, naja, die sind eben mit der aktuellen Vergütung abgegolten, sondern es sind zusätzliche Tätigkeiten, für die ja mit Sicherheit auch nochmal zusätzliche Qualifikationen notwendig sind, sei es in Weiterbildung oder in anderen Fortbildungsformaten. Und das muss natürlich auch zusätzlich vergütungsrelevant sein. Dafür haben wir zum Beispiel auch eingesetzt, weil das gar nicht Teil in dem Gesetzgebungsverfahren war. Ja, also man denkt da manchmal auch zu kurz, wenn es um solche Neuerungen geht. Und das ist uns zum Beispiel wichtig, denn in der Altenpflege ist es ja schon auch so, dass irgendwie alles auf Papier geschrieben werden muss, bevor die Pflegekasse sagt, ja, das ist auch Teil unserer Vergütungsstruktur.
Ich suche den Applausknopf hier jetzt gerade.
Den müssen wir noch einführen.
Ja, sehr schön.
Wie ist es denn, ich weiß nicht, Stefan, wie das bei euch war, aber PBEM hat den BEEP ja vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, kann ich mir vorstellen, oder? Also das ist einem die Transformation ein bisschen auch erleichtert.
Ja, würde ich so unterschreiben wollen. PBEM hat uns im Vorfeld zum Juli 23 einfach dazu, ich möchte sagen, positiv bewegt, um nicht gezwungen zu sagen, uns damit zu befassen. Und aus den diversen Austauschformaten habe ich eben genau das wahrgenommen. Und das ist auch dringend notwendig gewesen, auch wenn ich dir gerade nochmal zugehört habe, Isabel, Pflege muss reformiert werden, kann nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Und da war Olga PBEM, glaube ich, genau der richtige Anstoßpunkt, auch wenn wir, ich auch, vorher alle geächtzt haben, was müssen wir da jetzt schon wieder machen, wo müssen wir da alte Strukturen aufbrechen und das so formen, dass es dann irgendwie Sinn ergibt, und haben dann innerhalb der Pflegesatzverhandlungen zwischenzeitlich immer noch überlegt, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit der Mehrpersonalisierung und wie komme ich dann auf 100% und so. Die Fragen ploppten immer wieder auf, aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so das Thema. Oder wie nehmt ihr das vielleicht wahr? War ja, eine gute Vorbereitung bei die Frage.
Genau,
ne?
Vielleicht kann ich ja da so ein bisschen ergänzen, weil wir haben ja wirklich Mitglieder auch so in allen Bundesländern und es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, was auch so die Umsetzung angeht. Und die 100% zu erreichen ist extrem schwierig. Also das melden uns auch die Unternehmen zurück, einfach weil die Menschen an Köpfen gar nicht vorhanden sind häufig. Und das so im Idealbild, was ja eigentlich PBEM vorgibt, ja, ist eigentlich ein Idealbild und keine Mindestvorgabe, wie man eigentlich vorher gedacht hat, so dieses Idealbild der Personalzusammensetzung vorhalten zu können. Es gipfelt natürlich auf der anderen Seite dann auch darin, wenn man es umsetzt, dass man dann gegebenenfalls überlegen muss, muss ich da tatsächlich vielleicht Betten stilllegen, weil ich doch nicht alle Fachkräfte oder Hilfskräfte oder auch insbesondere Assistenzkräfte, die es ja so derzeit noch nicht gibt, vorhalten kann. Klar gibt es mittlerweile dazu auch Übergangsregelungen, aber die helfen ja in der Praxis noch nicht so viel weiter, ja. Also beispielsweise, wenn man Hilfskräfte weiterqualifiziert zu Assistenzkräften, dass man die eben auch schon für diesen Assistenzschlüssel anrechnen kann. Aber wir brauchen ja auch diese entsprechenden Schulungsbedarfe. Und da sieht tatsächlich das Angebot in den Bundesländern auch extrem unterschiedlich aus. Und wir haben eigentlich die Rückmeldung, dass es oft eher zu Wartezeiten kommt, weil die Kurse voll sind. Und das führt dann natürlich eben auch dazu, dass man diesen neuen Personalschlüssel ja gar nicht vollumfänglich erfüllen kann, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Ich bin gespannt, ob es besser wird mit der neuen Pflegeassistenzausbildung. Aber auch da muss man ja sagen, das dauert ja dann wieder mindestens 18 Monate, bis die Leute ausgebildet sind. Also da geht ja auch wieder Zeit ins Land. ja, wo man dann eben schauen muss, wie kriegt man eben die Anfragen gehandelt, die man eben trotzdem als stationäre Einrichtung oder auch im ambulanten Bereich bekommt, um dann neue Kunden noch aufnehmen zu können oder neue Pflegebedürftige, weil daran hapert es ja eben häufig, ja, dieser Zusammenhang zwischen Personal nicht genügend da, also kann ich Betten nicht belegen und muss halt Absagen geben.
Es ist nicht dann auch endlich mal Zeit, Isabel, zu sagen, liebes NRW, verabschiede dich doch mal von deiner Fachkraftquote?
Da wäre ich sehr dabei. Das ist ja was, was wir auch immer ganz stark proklamieren, weil die uns einfach mittlerweile im Weg steht. Sie wurde ja mal gefühlt ausgewürfelt, dann einfach festgelegt.
Stimmt.
Ohne jeglicher, ich sag mal, wissenschaftlicher Basis. Insofern muss man da auch ein Stück weit mit dem Zahn der Zeit gehen und sagen, es kommt ja letztendlich auf die Qualität drauf an, die man leistet mit dem Team, was man hat. Und ich sag mal, ein Stück weit haftet ja oder zum großen Teil haftest ja auch du für Pflegefehler etc. Und auch die Pflegekräfte haben ja dann ihren entsprechenden Ethos. Deswegen sage ich mir immer, überlasst doch diese Regelung oder auch diese Organisation den Pflegekräften. Überlegt euch einen Mindestschlüssel, ja einen Mindeststandard, so wie man es ja jetzt ein Stück weit auch in dem Zukunftspakt Pflege vorsieht, dass man eben da runtergeht von diesen starren Personalquoten, die ja irgendwie, wie gesagt, aus der Zeit gefallen sind und diese Bedarfe jetzt decken kann, aber viel mehr noch in die Zukunft schaut und sagt, Mensch, da kommen ja noch so eine große Anzahl an pflegebedürftigen Menschen. Wie können wir die denn überhaupt zukünftig versorgen? Und stehen wir uns da eben mit diesen starren gesetzlichen Vorgaben eher im Weg, weil die sagen letztendlich nichts über die Qualität oder die Ergebnisse der tatsächlichen Pflege aus.
Du hast ja eine super Überleitung direkt hingekriegt, Isabel, zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Wie bewertet ihr beide die eigentlich? Also das würde mich jetzt mal interessieren, weil es war ja eher so ein bisschen, der Tenor ist ja eher mau ausgefallen. Wir hätten uns ja viel mehr erhofft und es geht so eigentlich nicht. Was sagt ihr dazu?
Olga, da hätte ich mich jetzt dir angeschlossen, deswegen, Isabel, wenn ich darf, gucke ich dich auch mal mit an, denn vielleicht habe ich auch was übersehen, aber.
Hat sich ja gerade gar nicht so negativ bei dir angehört, deswegen frage ich so nach.
Ja, also ich würde es auch nicht ganz so negativ bewerten, weil ich glaube, die Erwartungen waren auf der einen Seite schon sehr hoch, aber man darf ja nicht vergessen, dass ja der Arbeitsauftrag war, Vorschläge zu erarbeiten und noch keine komplette Pflegereform. Die kommt ja jetzt erst noch. Ich glaube, es ist auch extrem schwierig, in der Konstellation, wie diese Arbeitsgruppen da zusammengesetzt waren, überhaupt, ich sag mal, zu bahnbrechenden Ergebnissen zu kommen, weil wenn da 16 Ländervertreter sitzen, plus noch Vertreter von den unterschiedlichsten Bundes- und Landesbehörden, auch die kommunalen Vertreter, dann sitzt natürlich jeder da mit seinem eigenen Interesse. Pflegekassen, aber auch Kommunen haben natürlich das Interesse, möglichst viel Geld zu sparen, damit die Beträge auf der einen Seite lange halten und auf der anderen Seite haben natürlich auch Länder oder auch Ministerien, die Brille auf, da möglichst viel Leistung für Pflegebedürftige zu ermöglichen und auf der anderen Seite eben auch zu schauen, wie kann man Pflege neu gestalten. Also von daher konnte man eigentlich keinen großen neuen Wurf erwarten. Ich finde, es sind ganz gute Punkte dabei, wie das, was ich gerade angesprochen hatte, also wirklich mal zu überlegen, wie kommt man von diesen starren Personalschlüsseln weg. Aber es sind ja eben auch Erleichterungen zum Beispiel für den stationären Bereich vorgesehen. Auf der einen Seite, was Vergütungsverhandlungen nochmal angeht, also dass man da wirklich mehr an die Digitalisierung geht, dass man in die Reduzierung der Nachweispflichten geht, dass man auch da, die Träger dahingehend unterstützt, mehr Verbindlichkeiten auch zu bekommen, weil das ist ja so eins dieser, schwerwiegenden Probleme aktuell, ne, diese Sicherheit überhaupt im wirtschaftlichen Bereich, wann kommen da die Gelder rein von den Pflegekassen, die mir zustehen. Ich bin ja täglich Leistung, warte aber monatelang nicht nur auf die Gelder der Pflegekassen, sondern insbesondere auch der Sozialhilfeträger. Und das ist ein Punkt, wo man sich leider nicht ein Stück weit rangetraut hat. Wir hatten es mit in diesen Arbeitsgruppen diskutiert, aber das ist ja eben auch eine wachsende Klientel in den Einrichtungen, weil einfach die Beiträge so nach oben rauschen, durch die unterschiedlichsten Gründe, sei es Tarifpflicht, sei es aber eben auch gestiegene Sachkosten etc. Und da gibt es zwar einige Vorschläge, die aber noch sehr vage sind in diesem Zukunftspakt. Und ich glaube, das war so die größte Hoffnung, weil das einfach der Schuh ist, der am meisten drückt, zu schauen, wie kann man Pflege überhaupt künftig finanzieren, ohne dass man eben, ich sag mal, nur die Stellschraube von wir drehen mal die Pflegeversicherungsbeiträge nach oben nutzt. Und wie kann man vor allen Dingen den Unternehmen, ich sag mal, eine gewisse Planungssicherheit geben, dass die Rechnungen, die gestellt werden, A, nicht eigenmächtig gekürzt und dann irgendwann mal bezahlt werden, sondern wirklich zu verbindlichen Zahlungsfristen auch führen und damit eben einfach ja die Leistungsanbieter absichern und den Pflegebedürftigen überhaupt auch eine Leistung ermöglichen.
Ja, absolut. Und du hast aber, glaube ich, auch gerade schon angesprochen, es wurden mehr, also visionäre Vorschläge, glaube ich, einfach erwartet, weil wir jetzt ja gerade auf so eine Situation zusteuern in Pflegeheimen, wo einfach die Eigenbeteiligung immer weiter steigt und Menschen, die eigentlich eine ganz normale Rente haben, sofort in die Hilfe zur Pflege rutscht, wenn sie nicht irgendwie Vermögen haben ja, oder dann eben das Vermögen, was sich ein Leben lang aufgebaut wurde, dann auf einmal weg ist. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Diskussion auch gerade, wie wollen wir Pflege in Zukunft überhaupt organisieren? Jetzt nicht nur die stationäre Pflege, sondern ambulante Pflege, Quartier. Ich meine, wenn die Babyboomer irgendwann pflegebedürftig werden und dann ja auch schon aus dem Job ausgeschieden sind, dann haben wir ja dieses viel diskutierte Problem von zu wenig Pflegekräften und sehr vielen Pflegebedürftigen. Und das ist ja eine Riesendiskussion auch, wie kann man Prävention besser gestalten und wie wollen wir eigentlich diese wachsende Zahl von Menschen würdevoll versorgen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass sich viele da visionärere Vorschläge gewünscht hätten, die man vielleicht dann nicht sofort umsetzen kann, aber die, wo man zumindest sich so eine Richtung erahnen lässt. Also das war so mein Gefühl auf jeden Fall.
Ja, darf ich ja mal kurz noch mit einhaken, weil so dieses Thema Prävention ist zwar drin, aber mich würde auch mal die Bewertung von dir, Stefan, interessieren, weil du hast ja beide Bereiche, ambulant, stationär, teilstationär ja vielleicht auch. Wie würdest du diesen Vorschlag bewerten, der ja da drin ist, dass man eben Pflegegeld für die ersten 3 Monate nur zum Anteil erhält und aber dann eben verpflichtend eine pflegerische Beratung buchen muss, um überhaupt dann weiter leistungsberechtigt sein zu können und um da auch eine Bewertung zu erhalten von einem professionellen Pflegedienst? Ist es für euch auch leistbar, weil es sind ja auf der einen Seite personelle Ressourcen, die man da von der professionellen Pflege aufwenden muss. Und ja, wie realistisch schätzt du das ein für die Regionen, wo du auch tätig bist?
Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es mir nicht wünschen. Wenn man mal bei dem Begriff Beratung anfängt, gebe ich dir vollkommen recht, das bindet erstmal Ressourcen, gleich mehrere. Personell ist die eine davon. Ob man Beratungen zukünftig dann auch anders leisten kann. Du hattest eben digital angesprochen. Und vielleicht kann man da Personalressourcen mit senken, das weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite hat das für mich ein Geschmäckle, also ein Beigeschmack. Ja, und mit einem Malus zu arbeiten, finde ich grundsätzlich erstmal ein bisschen schwierig. Das ist so, wie die Kassen versucht haben, mit ihren Versicherten mal durchzudenken, wenn sie sich nicht gesund verhalten, ob dann ein Malus anstatt der Bonus am Ende des Jahres. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, daraus entsteht die innere Motivation nicht. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es mir nicht wünschen würde. Letztendlich hoffe ich, dass der hoheitliche Auftrag sich nicht in diese Richtung bewegt, muss ich tatsächlich sagen. Weil da ist das System tatsächlich gerade, wie es jetzt läuft, von der Struktur her gut. Es fehlt nur die Vergütung wieder für das, was vor allem fachlich geleistet wird. Ja, insofern, lieber nochmal drüber arbeiten.
Ja, ist total wichtig, weil das war auch so unser Eindruck, dass es eigentlich von den Betreibern gar nicht leistbar ist. Wahrscheinlich schon tatsächlich, wenn man überlegt, inwiefern man die Beratung auch digital durchführen kann. Ich gehe bloß davon aus, dass eben nicht jeder ältere Mensch, jedenfalls in der aktuellen Generation, überhaupt auch einen Internetanschluss hat oder dergleichen. Also wenn ich da meine Schwiegereltern denke, die Ende 80 sind, der Schwiegervater Anfang 90, die haben überhaupt keinen Internetanschluss, ja, die haben ja keinen PC. Also für die wäre das dann natürlich schon mal schwierig. Die sind froh, dass sie auf ihrem Smartphone überhaupt WhatsApp bedienen können und dann irgendwie mal ein paar Fotos von den Enkeln bekommen. Aber ja, das ist natürlich auch auf der anderen Seite eine Zukunftsfrage. Und ich glaube, das ist so der Wunsch natürlich auch der Pflegekassen zu sagen, Mensch, wir grenzen hier ein Stück weit auch Ansprüche ein, die auf der einen Seite genutzt werden. Man hatte so gesagt, die Rente aufzubessern. Und auf der anderen Seite wurde sich halt beklagt, dass dafür eben die pflegerischen Leistungen, die ja eigentlich nach dem Pflegegrad zustehen, nicht in Anspruch genommen werden, ne, sondern so wie Frau Wagen ja in ihrem Interview gesagt hat, diese Beiträge sind eben nicht für Haushaltshilfen gedacht, sondern schon umfangreicher. Letztendlich müssen ja auch die Anbieter dafür da sein, sei es im präventiven Bereich oder sei es eben im Beratungsbereich der Pflege. Und aus unserer Sicht gibt es da eigentlich schon genug Beratungsmöglichkeiten wie die Pflegestützpunkte etc., die man einfach nur besser bekannt machen müsste und vielleicht noch ein Stück weit besser schulen müsste, damit man gezielter eben auf diese individuellen Beratungsbedarfe der Pflegebedürftigen oder auch Angehörigen eingeht. Also ich glaube, da jetzt neue Leistungen einzufordern, finde ich einfach auch schwierig vor dem Hintergrund, dass die Kapazitätsgrenze eben in der Pflege einfach schon erreicht ist, was man noch an neuen Aufgaben übernehmen kann.
Die sich hier im Wuppertaler Raum leider in Luft auflösen, ne? Die Beratungsstellen und die Diakoniestation, ja, weil sie aus Kapazitätsgründen nicht mehr betrieben werden können. Und von den zahlreichen, also hier bei uns ums Eck gab es bis vor anderthalb Jahren auch eine, betitelt unter Ortstreff, aber da konnte man eben persönlich aufsuchen und sich beraten lassen, gibt es auch nicht mehr. Also es wird immer weniger. Ist das, beobachtest du das in anderen Regionen auch, Isabel?
Tatsächlich, also gerade in den ländlichen Regionen, einfach weil auch da eine Unterfinanzierung ist, diese Angebote in den Arbeitsgruppen. Es gab ja auch eine Arbeitsgruppe tatsächlich dazu, wo es um kommunale Bedarfsplanung ging. Und ich glaube, das war auch so eine Erkenntnis der Kommunen zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, welche Bedarfe überhaupt gebraucht werden vor Ort. Bräuchten da gegebenenfalls auch mehr Daten, um überhaupt auch zielgerichtet steuern zu können. Aus unserer Sicht wäre einfach wichtig, dort eine auskömmliche Finanzierung zu geben für genau solche Beratungsangebote oder auch niedrigschwelligen Leistungen, die eben nicht gleich einen Pflegedienst machen muss, sondern wo man sagen kann, solche Beratungsnetzwerke wären da total hilfreich, auch als erste Anlaufstelle, um da so eine Erstberatung auch leisten zu können. Auf der anderen Seite haben ja auch die Kassen, gerade die Krankenkassen, Beratungsauftrag, sei es im Reha-Bereich oder eben auch generell um Gesundheitsfragen. Und da müsste man eben auch gucken, inwiefern kann man das nochmal besser ausbauen.
Was auch schwierig ist, mit dem Datensammeln anzufangen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also bis man valide Daten hat, ist so viel Zeit vergangen, dass, Olga, Entschuldigung.
Ja, nee, kein Problem. Apropos Kind im Brunnen, das passt ganz gut. Wie seht ihr das eigentlich? Weil ich sehe das auch so, dass Prävention auch viel, viel früher schon anfängt. Also eigentlich schon seit Abgeburt. Also es fängt ja an bei gesunder Kinderernährung, es fängt an bei Zahngesundheit, es fängt an, also ne, wie ernähre ich mich, wie konsumiere ich Alkohol, wird geraucht, also wie viel wird sich bewegt? Und ich sehe das ist jetzt subjektiv, aber ich sehe schon, dass diese Themen ganz viele Menschen nicht erreichen. Also Menschen außerhalb einer bestimmten Bubble, die sich mit ihrer Gesundheit beschäftigt, die vielleicht auch so privilegiert ist, sich damit zu beschäftigen, erreicht es einfach viele Menschen nicht. Und eigentlich müssen wir aber da schon ansetzen. Ne, also man müsste Prävention, finde ich, als Gesellschaft schon leben, in jedem Alter. Und ich bin auch der Überzeugung, dass jeder verpflichtet ist, sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn ich pflegebedürftig werde. Also, dass man vorher schon darüber nachdenken muss, wie könnte meine Pflege eigentlich organisiert werden? Was stehen da auch für Ressourcen zur Verfügung? Und nicht erst, wenn ich eigentlich selber gar nicht mehr handlungsfähig bin, wo dann irgendwie auf einmal die Angehörigen schauen müssen, was mit der, da ist das Pflegeheim, die Eigenbeteiligung ist hoch, was ist mit dem Vermögen? ist da überhaupt Vermögen? Welche Anträge muss ich stellen? Also ich finde schon, dass man da auch die Eigenverantwortlichkeit stärken muss, beziehungsweise die Menschen auch sensibilisieren muss, dass sie sich darüber bitte schon mal Gedanken machen müssen. Also das ist auch so ein Shift, finde ich, der so gesamtgesellschaftlich irgendwo stattfinden muss. Weil ich finde, erst anzusetzen, wenn man schon fast pflegebedürftig ist oder schon pflegebedürftig ist, das ist einfach zu spät.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was viele einfach lange auf die Bank schieben, weil sich ja niemand damit beschäftigen will, dass das vielleicht nicht gesund altert, sondern irgendwie mal auf Hilfe von außen angewiesen sein wird. Also sei es eben von Angehörigen oder eben professionelle Unterstützung. Ich glaube, es ist einfach ein schwieriges Thema, weil damit beschäftigt man sich ja auch mit dem gegebenenfalls Ende des Lebens. Ja, damit möchte man sich auch ungern beschäftigen. Weil man ja im Hier und Jetzt lebt. Aber ich bin auch bei dir mehr in dem Bereich ja Informationen und Gesundheitswissen zu investieren und dort zu schulen, gegebenenfalls auch schon in den Schulen. Ja, also es gibt ja eben auch ja dort verschiedene Ausflugsmöglichkeiten. Da kann man auch mal überlegen, gehe ich in die Gesundheitseinrichtung, sei es im Krankenhaus oder in die Altenpflege, wenn natürlich Kapazitäten auf der anderen Seite vorhanden sind. Aber auch mal zu gucken, wie sieht's da aus? Was passiert da? Wer arbeitet da? Das kann man ja auch im Rahmen von Praktika dann machen. Aber das sind so Ideen, wo man dann gleich schon auch im Kindesalter mit anfangen kann, um da überhaupt auch ja aufmerksam zu machen, dass es den Bereich auch im Leben gibt oder geben wird. Viele werden ja irgendwann dann damit konfrontiert, sei es eben Oma oder Opa, die ja sehr wahrscheinlich dann als erste pflegebedürftig werden. Aber es gibt natürlich eben auch Eltern, die einen Unfall erleiden, wo dann die Kinder auch anfangen, ihre Eltern zu pflegen. Also auch das sind ja so Schicksale, da hat Pflege sozusagen kein Alter, ne? Also ab wann wird man pflegebedürftig oder nicht? Also eine Nachbarin von uns, die ist jetzt Anfang 50 und hat dann leider vor 4 Jahren eine Demenz entwickelt, die jetzt relativ rapide auch schnell fortschreitet, wo man auch denkt, Mensch, die ist ja irgendwie noch gefühlt in der Blüte ihres Lebens und wurde selber eben auch davon überrumpelt. Und wenn man sie dann sieht, dann hat man das Gefühl, sie ist eigentlich eher eine ganz andere Person oder ein Schatten ihrer selbst. Also auch das, ja, da wird man dann, glaube ich, erst mit den Themen konfrontiert, wenn man sie im eigenen Umfeld erlebt. Aber man muss, glaube ich, zukünftig eher den Schrecken vor dieser Thematik nehmen. Ich glaube, deswegen wird es auch einfach so verdrängt. Auf der einen Seite, weil es extrem kompliziert ist. Also wir haben, glaube ich, da ein System, was man als Nicht-Bubble-Mensch einfach schlecht versteht, was extrem kompliziert ist, was total verästelt ist, wenn es darum geht, wo beantrage ich welche Unterstützung und wer hilft mir überhaupt in welchem Falle. Und da wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man so eine Art Vorsorgegespräch, man muss es vielleicht nicht verpflichtend machen, aber das Angebot eben schafft, auch Vorsorgegespräche vor dem Eintritt eines Pflegefalls einfach anzubieten, um da schon ein Stück weit informieren zu können, ohne gleich den Druck zu haben, ich muss handeln, weil ich habe eine Person oder ich bin selber pflegebedürftig und muss jetzt irgendwie Entscheidung treffen. Also ich glaube, damit wäre schon vielen geholfen, wo man es dann andockt, ob es eben an Beratungsstellen ist oder über die Krankenkasse, das kann man sich ja noch überlegen und sowas kann man auch wunderbar digital machen. Aber da einfach mal eine Information drüber gibt, niedrigschwellig zu erklären, was passiert im Falle des Falles, ist, glaube ich, auch ganz hilfreich und nimmt, wie gesagt, auch die Angst, sich überhaupt mit der Thematik beschäftigen zu müssen. Und ja, schafft da hoffentlich eben auch mehr Mut, dass es nicht schlimm ist, wenn man pflegebedürftig wird.
Ich meine, von einem Heim gelesen zu haben, auch erst kürzlich, was solche Infoveranstaltungen für externe Personen auch anbietet. Also genau. Und die auch sehr gut besucht sind, muss man sagen. Das ist natürlich, da ist natürlich ja die Frage, kann ich das als Heim jetzt auch noch leisten, ne, sowas zu initiieren und durchzuführen. Aber fand ich ganz interessant. Ich bin immer ein Freund davon, nicht alles auf die lange Bank zu schieben, sondern auch ruhig mal sich vorher Gedanken zu machen und ein bisschen vorzuplanen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen meine individuelle Persönlichkeit. Nur ich finde, dann am Ende so überrascht zu werden von den Umständen und sich damit nicht gut zu fühlen und nicht gut damit umgehen zu können, es kann halt auch nicht die Lösung sein.
Finde ich auch. Ich mache hier keine Werbeblöcke, aber als Tipp von uns kann ich geben, Kooperationen erleichtern ja das Leben sehr. Wir haben auch hier Angebote, einen Demenzführerschein zu machen. Der ist auch sehr umfangreich und geht auch ausreichend in die Tiefe, finde ich. Und wenn es dann Richtung Palliativ geht, das ist nämlich ein ähnlich gelagertes Thema, dann gibt es hier Letzte-Hilfe-Kurse. Also das kann man, wir machen das in Kooperation mit unserem ambulanten Hospizdienst. Den gibt es ja woanders wahrscheinlich auch.
Finde ich eine gute Sache, Stefan.
Total wichtig. Die sind auch total gut besucht, die sind immer ausgebucht.
Ja, ich würde sagen, von der Zeit her sind wir schon fast am Ende unserer Aufnahme angekommen, obwohl wir wahrscheinlich noch viel mehr hätten sprechen können. Ist ja, wir haben uns da wirklich ein umfangreiches Thema vorgenommen.
Auch noch zig Fragen auf dem Zettel.
Du kannst gerne auch noch eine Frage stellen. Wir können auch gerne ein bisschen überziehen, lieber Stefan.
Darf ich? Ja? Dann, okay, dann habe ich noch eine, die vielleicht auch. Ich habe im Beep auch noch rausgelesen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man eine hohe Qualität, ich glaube, das muss noch nachgewiesen werden, wie man das zu verstehen ist, wenn man die nachweist, dass man die Prüfinstanzen weniger im Haus erwarten darf. Da bin ich besonders dann interessiert. Das ist hier in Wuppertal jetzt sehr viel besser geworden, vor allem im letzten Jahr. Aber vorher war das ein ziemliches Durcheinander und auch nicht gerecht und auch nicht gleich überall durchgeführt, um nicht Willkür zu sagen. Und das fände ich natürlich schon interessant. Also wenn ich jetzt deine Aussage von vorhin, man ändert etwas an der, also an der Personalstrukturschraube, schafft also neue Rollen. Ich nenne da jetzt einfach mal Advanced Nurse Practitioner oder so. Und auf der anderen Seite hat man dadurch die höhere Qualität für die Versorgung hergestellt. Ist das dann so? Soll das dann so sein? Man ist dann safe und braucht so viele Prüfungen jetzt nicht mehr zu erwarten?
Ja, das war ja unter anderem ein Punkt, was wir auch gefordert haben, einfach mal die Prüfinstanzen ein Stück weit einzudampfen und eben nicht gefühlt alle 2 Monate da einen neuen Prüfdienst durch die Einrichtung zu schicken, weil es sind ja nicht nur die Prüfdienste, sondern da wird ja auch alles so beim Thema Arbeitssicherheit, Zoll etc. Also es sind ja mehr wie nur die halt pflegerischen Prüfdienste, die euch da Zeit rauben. Und das haben wir ja gesagt, also dass es halt total wichtig ist, eher auf die Ergebnisqualität zu achten und nicht eben auf die Häufigkeit einer Prüfung. Und es soll tatsächlich so kommen und es wird auch schon durchgeführt, dass eben geguckt wird, wie ist die Ergebnisqualität am Ende. Und wenn man einen gewissen Schwellenwert erreicht, dann wird man nur alle 2 Jahre geprüft, was wir total begrüßen, wo wir sagen, okay, das sind planbare Zeiträume. Und künftig sollen ja eben auch diese ganzen Unterlagen dafür digital übermittelt werden, was ja auch nochmal zu begrüßen ist, weil ich sag mal, das Fax hat doch einfach mal ausgedient. Da muss ich auch so ein medizinischer Dienst oder auch eine Heimaussicht irgendwie mal modern aufstellen, wenn es immer wieder von anderen gefordert wird. Insofern, das ist total sinnvoll und das gibt es teilweise jetzt schon. Also eine erste Statistik hatte, glaube ich, jetzt Anfang Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, der GKV-Spitzenverband einfach schon mal rumgeschickt im Auftrag des medizinischen Dienstes. Und da gab es auch schon einige Einrichtungen, die nach diesem neuen Prüfschema da geprüft wurden und dann bescheinigt wurde, dass die erst in 2 Jahren wieder eine Prüfung zu erwarten haben. Es sei denn, es gibt natürlich irgendwie Beschwerden vor Angehörigen, aber gut, das ist ja auch jetzt der Fall. Aber ich finde, das belohnt natürlich auch das gute Arbeiten der Einrichtung und ja, zeigt einfach auf, dass es funktioniert, so wie sie strukturiert ist.
Wir haben Unterlagen auch schon digital im Vorfeld hochgeladen und ich kann mich entsinnen, das haben wir jetzt nochmal im Nachgang in Papierform bekommen, aber wir sind herzlich dazu eingeladen worden, uns zu registrieren. Dann gibt's dann bei der nächsten Prüfung das dann alles im Download-Portal. Also sehr haben wir schon gespürt.
Klasse.
Ja.
Es geht voran.
Ja.
Stefan, wenn du noch eine Frage loswerden möchtest, wir haben Isabel hier.
Ja, ich wollte gerade sagen, Isabel hier ist vielleicht noch eine, ne? Weil wir wollen auch noch warm duschen, auditiv. Als Expertin mir einfach mal zu nutzen, die Frage zu stellen, wo muss noch nachgeschärft werden? Also haben wir jetzt einen guten Stand? Also sind die Kataloge, die ihr gefordert habt, sind die abgehakt worden, die einzelnen Punkte? Was fehlt noch? Wo muss es noch hingehen?
Ja, das wäre natürlich schön, wenn irgendwie alles abgehakt worden wäre. Ja. Aber es ist ja nie ein Gesetzgebungsverfahren. Also da geht man immer Kompromisse ein. Aber solange beispielsweise diese Mindeststandards im Personalschlüsselbereich nicht da sind, also wirklich da auch eine Reduzierung einfach dieser gesetzlichen Vorgaben, dieser Personalvorhalteaufgaben und auf der anderen Seite auch mehr, ich sag mal, Vertrauen, was ja ganz oft auch von anderen gefordert wird, auch vielleicht von euch, mehr Vertrauen in die unternehmerischen Gestaltungen, in die fachkundliche Gestaltung auch von Pflege und dadurch auch mehr Verantwortung den Pflegekräften zu übergeben, wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, anstatt eben immer wieder neuer Regelungen, neuer Verordnungen, die sich ja auf Landes- und Bundesebene teilweise beißen. Also auch da gibt's, glaube ich, noch genug Streichungspotenzial und Harmonisierungspotenzial, wo man eben sagt, da nutzt man nicht nur die Entbürokratisierung, um überhaupt mal irgendwas zu streichen, sondern auch um Pflege wieder gestaltbar zu machen. Weil ich glaube, das ist ja so ein Punkt, wo sich viele einfach in so einem schon fast einem gesetzlichen Korsett, Gefängnis so eingeengt fühlen, dass sie gar nicht mehr das machen können, was ihnen eben eigentlich vorschwebt, nämlich der Dienst mit und am Menschen. Und da muss man, glaube ich, ein Stück weit hinkommen, weil das trägt, glaube ich, sehr viel dazu bei, zur Zufriedenheit auch im Beruf, wenn man wieder Gestaltungsfreiräume hat und gefühlt eben nicht nur Pflege nach Stichuhr macht und diese ständige Überforderung hat und da eben mitgestalten kann. Und das sind so große Punkte zusätzlich zum Thema auch noch ausländische Pflegekräfte, die ja schon zahlreich in den Unternehmen ja beschäftigt werden. Aber auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten noch, die gar nicht Teil des Gesetzgebungsverfahrens waren, beispielsweise eben im Bereich der Anerkennung, die schneller auch als Fachkräfte arbeiten zu lassen, also da auch mehr Kompetenzen im Bereich der Entscheidung, wer ist qualifiziert und wer nicht, auch den Pflegeunternehmen zu überlassen. Das ist ja auch bei den unreglementierten Berufen, Pflege ist ja reglementiert, da auf Länderebene geregelt, und da einfach auch die Arbeitgeber mit ins Boot zu nehmen und denen die Verantwortung zu geben, ein Stück weit selbst mitentscheiden zu können, ist jemand qualifiziert für die Stelle, die man ausgeschrieben hat, würde auch dazu beitragen, dass wir eben ja schnellere Verfahren und schnellere Fachkräfte haben, die wir einsetzen können, die dann nochmal zusätzlich aus dem Ausland kommen.
Ich habe den Applaus-Button gefunden.
Dann drück ihn.
Ja. Ja, und wenn wir dann noch, ne, das, um nochmal den finanziellen Teil anzusprechen, den du ja heute auch schon mehrfach erwähnt hast, wenn man sich dann nicht mehr als Bittsteller wiederfinden muss, wenn man in die Pflegesatzverhandlung geht, sondern da vielleicht auch mal sagen kann, nee, das haben wir aus gutem Grund vielleicht auch einfach mal so entschieden, da in auch eine höhere Personalisierung zu gehen. Das hat alles schon Sinn und Verstand, uns da mal entgegenzukommen. Das wäre natürlich ein Träumchen.
Hoffen wir mal, dass das alles auch bei den Kostenträgern dann ankommt und dass dann auch ein bisschen Bewusstsein dafür in den Verhandlungen da ist.
Ja.
Und jetzt möchten wir warm duschen, liebe Isabel. Hast du für unsere Rubrik uns eine schöne warme Dusche mitgebracht? Eine schöne Geschichte aus einer Pflegeeinrichtung oder aus der Pflege?
Die warme Dusche.
Ja, ist für dich ein schöner Begriff oder eine schöne Umschreibung, weil es gibt ja eigentlich immer schöne Momente in den Pflegeunternehmen, in den Pflegeeinrichtungen, auch in den ambulanten Diensten, wenn sie da ihre Menschen zu Hause besuchen. Und ich habe ja ab und an die Chance, mal bei Mitgliedseinrichtungen reinzuschnuppern, mal zu gucken, wie läuft's denn in den Einrichtungen, wer wird da gepflegt. Und da war ich im letzten Herbst in Werder an der Havel in einer schönen Einrichtung. Und das ja war ganz herzerwärmend, weil da ist ein Pärchen eingezogen, auch ein älteres Pärchen. Und die Dame war eben so redselig und wollte halt so viel Nähe und auch, ich sag mal, immer Zuwendung, dass sie regelmäßig durch die Gänge läuft und jeden drückt und küssen muss, bei dem sie vorbeikommt. Also sie liebt es sozusagen, da ihre Zärtlichkeiten zu teilen, und dem Mann wurde es tatsächlich zu viel. Also die wohnten erst in einem Doppelzimmer zusammen und der Mann hat sich dann beschwert, dass er nie zur Ruhe kommt, und er hat doch gehofft, wenn er schon ins Pflegeheim einzieht, dass er dann so ein bisschen auch seine Ruhe hat. Und dann hat die Einrichtungsleitung dann auch entschieden, dass sie eben zwei getrennte Zimmer bekommen, Zwar auf derselben Etage, aber jetzt sind beide total happy und die Dame läuft immer noch durch die Gänge, hat mich auch ganz zauberhaft geherzt und mir einen Kuss auf die Wange gedrückt und sie verteilt dann auch so sehr positive Wünsche, wo dann auch die Pflegedienstleitung immer meinte, also wenn man die Dame trifft, dann ist man immer gleich gut gelaunt und guten Mutes. Und wenn man da zu wenig Streicheleinheiten hat, dann braucht man einfach nur bei ihr vorbeigehen und dann holt man sich noch ein paar Streicheleinheiten ab. Und das fand ich eigentlich so extrem menschlich, dass es eben auch zeigt, wie schön es ist, dass sich Menschen eigentlich wohlfühlen und vor allen Dingen sie selber sein können, auch wenn sie in eine stationäre Pflegeeinrichtung einziehen.
Und jetzt ist sie die inoffizielle Feel-Good-Managerin.
Ja, genau.
Ja, danke für diese warme Dusche, liebe Isabel.
Die hat schon einen eigenen Terminkalender, kannst du dich einbuchen.
Na du, das geht ohne Termin, Stefan.
Geht ohne Termin.
Man muss nur auf den Gang gehen, wo sie gerade unterwegs ist.
Ah ja, okay.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist auch ein sehr schöner Abschluss für den Podcast. Isabel, vielen Dank, dass du unser Gast warst. War sehr schön mit dir und auch wirklich fachlich hast du ganz wertvollen Input gegeben. Jederzeit gerne wieder und wir warten mal ab, was uns Beep und Co. Noch so bringen werden. Sicherlich können wir in ein paar Monaten auch nochmal sprechen. Das wäre mal ganz interessant, wie sich das dann so entwickelt hat. Ja. Vielen Dank fürs Dasein und vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, vielen Dank auch an euch und die wertvollen Praxiseinblicke nochmal von Stefan.
Gerne, da schließe ich mal aber erstmal an, Isabel, ganz lieben Dank. Auch dafür, dass du das ja wahrscheinlich in dem Tempo in der Schlagzahl fortsetzen wirst. So und auch dafür vielen Dank. Und das hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke auch in deine Arbeit.
Sehr gern.